Jehovas Zeugen sind dafür bekannt, dass sie mit anderen Menschen gerne über die Bibel sprechen. Was viele aber nicht wissen, ist, dass viel Unterstützung im Bereich der Katastrophenhilfe geleistet wird. Was genau wird unternommen und wie ist das organisiert? Das sind die Kernpunkte unserer Sendung. Wir haben drei Gäste bei uns hier im Studio. Wir haben zum einen Andreas Kattins. Er ist ehrenamtlich tätig für ein Katastrophenhilfskomitee der Zeugen Jehovas. Was das genau ist, das werden wir später ein bisschen näher beleuchten. Wir haben als Gast Daniel Seibold. Er ist auch ehrenamtlich tätig und kümmert sich darum, dass geflohene Familien schnell Wohnraum bekommen. Und wir haben Daniel Schmidt. Er ist tätig in der Europazentrale von Jehovas Zeugen in Selters. Und er ist dort auch unter anderem für den Bereich Katastrophenhilfe zuständig. Daniel, vielleicht einmal an dich die Frage direkt. Was war für euch die größte Herausforderung im letzten Jahr, wenn es um das Thema Katastrophenhilfe geht?
Ja, also die größte Herausforderung war der Krieg in der Ukraine. Innerhalb von wenigen Tagen nach Kriegsausbruch sind ja Tausende von Menschen aus der Ukraine angekommen und darunter auch Hunderte von Zeugen Jehovas, und die haben Hilfe gebraucht. Da war ja keiner drauf vorbereitet, aber die waren da, die waren plötzlich im Land und man musste ihnen helfen.
Um mal eine Zahl zu nennen, von wie vielen Personen sprechen wir da ungefähr?
Also die, die nach Kriegsausbruch nach Deutschland gekommen sind, das sind so ungefähr gute 10.000 Zeugen Jehovas und ihre Angehörigen. Das heißt, wir helfen natürlich dann nicht nur denen, die auch Zeugen Jehovas sind, sondern selbstverständlich auch ihren Angehörigen. Viele kommen mit der ganzen Familie oder in einer Reisegruppe oder ähnlichen, und wir probieren hier natürlich allen Hilfe zu leisten.
Ja, und das muss natürlich organisiert werden. Andreas, du bist in einem Katastrophenhilfskomitee tätig. Das ist eine Gruppe von Personen, die kümmern sich darum, dass die Hilfe regional oder überregional auch koordiniert wird. Wie geht man vor, wenn eine Katastrophe grundsätzlich eintritt? Wie helft ihr?
Also bei Zeugen Jehovas versuchen wir Hilfe, auch Katastrophenhilfe, erstmal lokal zu leisten. Es gibt Gemeinden, es gibt Ortsversammlungen, die versuchen, in ihrem Umfeld Leuten, die Hilfe brauchen, Glaubensbrüdern, die Hilfe brauchen, beizustehen und zu helfen. Allerdings gibt es vielleicht Katastrophen, die einfach überregional sind und die dann auch die Kapazität der Ortsversammlung der Gemeinde übersteigen. Und dann wird von einem Zweigbüro aus ein Katastrophenhilfskomitee eingesetzt, das Hilfsmaßnahmen koordiniert.
Bleiben wir mal in der örtlichen Gemeinde von Jehovas Zeugen, also in der einzelnen Versammlung. Wer kümmert sich denn innerhalb einer Versammlung darum, dass die Hilfe koordiniert wird?
Also in jeder örtlichen Gemeinde, in jeder Versammlung haben wir sogenannte Älteste. Das sind Männer, die sich einfach um diejenigen innerhalb der Versammlung kümmern. Und wenn irgendwo etwas passiert, dann fangen diese Männer an und telefonieren erstmal alle ab, schauen erstmal, geht es jedem gut, muss vielleicht unmittelbar irgendwie Hilfe geleistet werden, hat vielleicht jemand sein Haus verloren, braucht jemand medizinische Hilfe, muss man jemand irgendwo hinfahren, braucht jemand Lebensmittel.
Das sind ja jetzt Dinge, um die man sich ganz grundsätzlich bei Katastrophen kümmert. Jetzt bei der Flüchtlingshilfe hat darüber hinaus ja jeder Flüchtling noch einen eigenen Ansprechpartner, also jemand, der sich um die Belange der Familie oder der Einzelperson kümmert, also sogenannte Fallbegleiter. Von wie vielen Personen reden wir denn hier, die in Bayern und Baden-Württemberg unterstützen?
Organisiert sind bei uns etwa 400 solche Fallbegleiter, die den Flüchtlingen also beistehen, plus Ehepartner jeweils. Und wir haben auch einige Regionen, also München, Nürnberg, Augsburg und Stuttgart. Da sind auch noch mal einige 100 Glaubensbrüder und Glaubensschwestern ehrenamtlich beteiligt, Flüchtlinge am Telefon zu helfen, zu übersetzen, Transportdienste durchzuführen und so weiter. Also wir sind gut im vierstelligen Bereich mit Helfern.
Und eines der größten Themen ist ja dann für die geflohenen Menschen, eine Wohnung zu suchen, einfach ihnen Wohnraum zu bieten, wo sie dauerhaft unterkommen können. Daniel Seibold, vielleicht mal an dich die Frage, wie geht ihr an das Thema ran?
Wer schon mal in Deutschland eine Wohnung gesucht hat, der weiß ja auch, es ist nicht einfach und mit viel Aufwand verbunden. Es ist aber hier bei den ukrainischen Flüchtlingen sogar noch um einiges schwieriger, weil wir haben hier Mietobergrenzen und nur bis zu diesen wird Wohnraum gezahlt. Und bei der Knappheit kann man sich das vorstellen, dass das nicht immer leicht ist. Und deswegen muss man zwei Dinge finden. Erstens muss natürlich die Wohnung passen, aber andererseits braucht man auch einen Vermieter, der nicht das Maximale an Miete nimmt, sondern hier auch ein bisschen kompromissbereit ist, also so eine soziale Ader hat, möchte ich mal sagen.
Und jetzt habt ihr vielleicht eine Wohnung gefunden, was ja nicht einfach ist, wie wir gerade gehört haben. Was gibt es ansonsten noch für Herausforderungen darüber hinaus?
Es gibt viel Behördengänge, in unserem Land. Da muss unterstützt werden, manchmal auch direkt materiell, dass jemand Kleidung braucht, weil er mit sehr wenig Kleidung oder Ähnlichem kam. Vielleicht auch mit Essen. Nicht jeder Flüchtling hat sofort genug zu essen gehabt, also wurde auch für manche gekocht. Es gibt dann auch Hilfen im sozialen Bereich, wo man einfach mal miteinander was macht, wo man sie mal einlädt und miteinander spricht, dann halt doch mit einem Google-Übersetzer oder so.
Du hast das gerade angesprochen, Andreas, man spricht miteinander oder mit einem Google-Übersetzer besser gesagt. War das jeweils einfach, die Kommunikation mit Personen, die ja eine völlig andere Sprache sprechen als ich?
Nein, die Sprachbarriere war eines der größten Probleme zwischen deutschsprachigen und ukrainischsprachigen Menschen, weil die Übersetzungs-Apps sind nicht immer perfekt und da gibt es auch missverständliche Übersetzungen.
Das kann ich mir vorstellen, da kommt manchmal vielleicht was ganz anderes raus, als man eigentlich bezwecken möchte. Wie seid ihr denn dieser Herausforderung begegnet, Daniel?
Also ein Vorteil, den wir zum Beispiel in Deutschland haben, das ist, dass wir auch sehr viele russischsprachige Menschen in unseren Gemeinden haben. Und das hat das Sprachproblem eigentlich sehr gut gelöst. Unsere Glaubensbrüder und Glaubensschwestern in den russischen Gemeinden, die haben hier hervorragende Arbeit geleistet. Viele von denen sind vielleicht selbst erst seit wenigen Jahren in Deutschland. Das heißt, die wissen auch, wie unsere Behörden, wie unsere Ämter funktionieren. Die konnten dort hervorragende praktische Hilfe leisten, aber natürlich auch seelsorgerisch tätig sein, weil Russisch dann einfach eine Basissprache war, die alle Parteien verstanden haben.
Also wir halten nochmal fest, russischstämmige Personen helfen ukrainischstämmigen Personen. Das sind ja eigentlich zwei Konfliktparteien in dem Krieg, der gerade tobt.
Ja, es ist für viele schon schräg, dass russische Zeugen Jehovas ukrainischen Zeugen Jehovas helfen, da sich ihre Nation gerade in einem Krieg befinden. Das ist eben bei Zeugen Jehovas anders. Wir bekriegen uns nicht, wir haben uns noch nie bekriegt. Das gehört zu unserem Glaubensleben, dass wir friedlich miteinander umgehen und dass wir auch Glaubensbrüdern aus anderen Regionen, anderssprachige, wo vielleicht die Nationen sogar verfeindet sind, dass wir denen eben Liebe erweisen.
Ja, genau. Und weltpolitisch ist es natürlich eine Herausforderung, wenn man darüber nachdenkt, dass auf einmal Russen Ukrainern helfen. Aber da sind wir eigentlich wieder bei dem, was Jesus Christus mal gesagt hat. Er hatte ja gesagt, dass man seine echten Nachfolger an der Liebe erkennen würde. Und wir als Zeugen Jehovas, wir sehen über diese politischen Grenzen hinweg. Wir schauen, dass wir uns nicht als Ukrainer, nicht als Russen, nicht als Deutscher definieren, sondern dass wir einfach eine Gemeinschaft sind, mit denselben Zielen, mit denselben Interessen.
Jetzt haben wir ja schon vorhin über Hilfsleistung gesprochen, auch ein bisschen über emotionale Hilfe. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie geht es jetzt jemandem, der sein Heimatland verlassen muss, von jetzt auf gleich? Und wie wird an dieser Stelle geholfen?
Ja, das kann man sich ja relativ einfach vorstellen. Wenn wir jetzt aus Deutschland fliehen müssten, weil es hier vielleicht um irgendwelche lebensbedrohlichen Probleme geht, dann hätten wir in irgendeinem anderen Land natürlich auch unsere Probleme. Das heißt, man hat erstmal Angst ums Überleben. Man hat Fragen, wie geht's vielleicht den Familienangehörigen? Wie geht jetzt überhaupt mein Leben weiter? Naja, man fühlt sich einfach entwurzelt. Und an der Stelle, da ist diese seelsorgerische Hilfe schon sehr, sehr wichtig. Und denen wir geholfen haben, das waren ja in der Regel andere Zeugen Jehovas und ihre Angehörigen. Das heißt, wir haben irgendwo eine gemeinsame Basis, wir haben dieselben Ziele, uns verbindet ein Glaube. Und wenn man dann den Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, wenn man denen seelsorgerisch beisteht, dann konnte man ihnen sehr gut helfen und man hat richtig gespürt, wie viel es ihnen gebracht hat. Das heißt, man hat sich gerne Zeit genommen, um ihnen zu helfen. Und so konnte man sich auch sehr schön austauschen.
Und dann ist wahrscheinlich das Wiederherstellen einer gewissen Routine da sicherlich eine gute Hilfe, oder?
Routine ist das A und O. Wenn man einfach aus der Routine rausfällt, dann ist es sehr schwer. Und für einen Zeugen Jehovas ist primär wichtig das Glaubensleben. Und man merkt, wenn hier das Glaubensleben funktioniert, und ich könnte unzählige Beispiele nennen, wo die ukrainischen Flüchtlinge so froh sind, wenn sie über einen Laptop, übers Handy oder in irgendeiner anderen Weise verbunden sind mit Glaubensbrüdern in ihrer Sprache. Das hilft so sehr für alles andere und dann fühlen sie sich auch aufgehoben und beschützt.
Uns ist als Zeugen Jehovas unser Zusammenkunftsbesuch sehr wichtig und auch das, wofür wir bekannt sind, das von Haus zu Haus gehen. Und wir wollen auch den Flüchtlingen helfen, genau diese Routine hier wieder zu bekommen, dass sie also auch die Zusammenkünfte besuchen. Die meisten gehen in russischsprachige Versammlungen und sind dann dort zweimal die Woche. Und viele gehen auch von Haus zu Haus zu russischsprachigen oder ukrainischsprachigen Menschen und versuchen ihnen Hoffnung zu vermitteln, was ich sehr interessant finde, weil es sind Menschen, die selber Hoffnung brauchen und sie geben Hoffnung weiter, aber das tut auch gut, beiden Parteien.
Andreas Kattins und Daniel Seibold, ihr macht das ja ehrenamtlich. Und jetzt habt ihr mir erzählt, da geht sehr viel Zeit bei ins Land, wenn man sich um die Flüchtlings- und Katastrophenhilfe kümmert. Wie kommt man damit klar, dass man für einen Zeiteinsatz, einen ganz hohen Zeiteinsatz, gar kein Geld bekommt?
Ich bin ja Immobilienmakler einerseits. Andererseits habe ich eine Ausbildung im Arbeitsamt gemacht. Deswegen kenne ich so beide Seiten. Und es ist so, dass viele ja denken, okay, der wird bestimmt irgendwas bekommen, also dafür, dass man gerade als Makler bekommt man ja für Vermietungen Geld an für sich. Es ist aber so, dass man das wirklich alles ehrenamtlich macht. Aber zum Schluss ist es nicht wichtig, dass man kein Geld dafür bekommt, weil man halt seine Glaubensbrüder liebt und die Liebe eben auch von seinem Schöpfer bekommt, von Jehova Gott, und für den tun wir es, und am Ende des Tages geht man glücklich ins Bett, wenn man weiß, man hat was Gutes getan, und man würde sich selbst freuen, wenn andere das für einen tun würden, wenn eben der Punkt mal da wäre, wo es notwendig ist.
Ja, auch da sind wir wieder bei einem biblischen Prinzip. Jesus Christus hat mal gesagt, gratis habt ihr bekommen, gratis gebt weiter. Das heißt, unser ganzes Werk wird durch freiwillige Spenden finanziert. Alle, die helfen, alle, die vielleicht auch in so einem Katastrophenhilfskomitee mitarbeiten, die bekommen dafür kein Geld. Die machen das alles gratis nebenher aus reiner Nächstenliebe.
Jetzt haben wir ja viel über Katastrophenhilfe gesprochen und dass das alles funktioniert. Ist das darauf zurückzuführen, dass das gerade eine landesweite Bewegung ist, ne? Deutsche helfen Ukrainern, oder worauf ist das zurückzuführen?
Wir sehen uns als internationale Gemeinschaft. Wenn jetzt jemand einen besten Freund hat und der verliert plötzlich seine Wohnung, dann ist es für uns selbstverständlich, dass wir den bei uns ein paar Tage wohnen lassen, dass wir den unterstützen, dass der bei uns ein gutes Essen bekommt. Und so verstehen wir uns auch. Wir sehen uns als internationale Familie. Und da spielt es für uns jetzt keine Rolle, ob jetzt unser bester Freund aus dem Nachbardorf oder einer unserer Glaubensbrüder aus der Ukraine plötzlich sein Haus verliert. Wir wollen einfach helfen.
Das ist natürlich eine sehr schöne Herangehensweise. Wie entstehen denn dadurch Freundschaften?
Freundschaften entstehen dadurch, auch wenn man die Sprache nicht spricht, dass man eine Grundlage hat. Und die Grundlage ist die Bibel. Man geht ja auch von sich selber aus. Nehmen wir an, bei uns wäre morgen Krieg. Wir wären froh, wenn uns geholfen wird, wenn jemand für uns da ist, der uns anleitet. Die Menschen kommen hier in ein Land, können die Sprache nicht sprechen. Dann hier in Deutschland ist es ja auch so, dass die ganzen Strukturen, wir freuen uns über die guten Strukturen, aber für jemanden, der das nicht kennt, weil es in seinem Land anders ist, da ist es eine riesen Herausforderung, das überhaupt hinzubekommen. Und wenn dann jemand kommt und einem wirklich hilft und nicht nur sachlich korrekt hilft, sondern wo man auch merkt, der ist emotional an mir interessiert, dann ist es nicht nur so, als würde ich irgendjemandem helfen, sondern wir sagen ja Glaubensbruder oder Glaubensschwester. Und es ist auch wirklich so, dass ich sagen muss, erst war ich in einer Wohnung und die habe ich dann wieder getroffen, weil die Hilfe danach oftmals nicht aufhört. Und hat man noch einen Tee getrunken und einen Kuchen gegessen und hat gelacht und hat sich umarmt. Und da entstehen auch Freundschaften, weil das eben nicht nur ein Wort ist, man fühlt sich wie mit Geschwistern zusammen.
Ja, das war unsere Sendung zum Thema Flüchtlings- und Katastrophenhilfe. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns ein bisschen Einblick zu geben, wie Jehovas Zeugen mit diesem sensiblen Thema umgehen. Wenn Sie jetzt mehr Informationen über Zeugen Jehovas haben möchten, dann besuchen Sie doch unsere Internetseite www.jw.org. Unsere nächste Sendung hören Sie am 5. März um 6.45 Uhr. Das Thema diesmal: Jesus im Faktencheck. Was wissen wir über ihn? Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.